Wir sind jetzt hier in dem letzten Raum und das ist sozusagen der Raum, wo ich mal versucht habe, einen systematischen Zugriff auf dieses Thema Sichtbarkeit zu legen. Also was sind Aspekte, die zur Sichtbarkeit von Künstlerinnen geführt haben oder eben nicht? Und ich habe mir jetzt hier 5 Themen herausgesucht. Das ist einmal das Thema Sammlungskonzept, also haben die Künstlerinnen mit ihren Werken in die entsprechenden Sammlungskonzepte gepasst? Dann gibt es das zweite große Thema, das heißt Verlust, verschollen, verloren, vergessen, weil wir haben ganz viele Werke von Künstlerinnen, wo wir wissen, die waren mal bei uns in der Sammlung, die sind aber verloren durch Kriegseinflüsse, durch Beschlagnahmung, weil sie eben vielleicht jüdischer Herkunft waren, die Künstlerin. Und auch an diesen Aspekt möchte ich erinnern mit der Ausstellung, weil das ist natürlich auch ein Faktum Sichtbarkeit. Also das macht sich prozentual sehr stark leider bei uns schlägt sehr durch. Wir haben dann das Thema Mäzenatentum. Also was hatten denn die Künstlerin eigentlich für einen Background, der sie auch gepusht hat? Und ein weiteres Thema ist das Thema Kunstmarkt. Das ist auch ein großer Aspekt von Sichtbarkeit, denn wie hat das überhaupt die Vertriebswege funktioniert? Hatten die jemand, der sich darum gekümmert hat, dass ihre Werke ausgestellt, sichtbar waren, verkauft wurden? Und die somit sich auch diesem Künstlerdasein komplett widmen konnten. Und das schließt den Kreis zu dem Thema Ausstellung. Denn Ausstellung, das war das A und O der Sichtbarkeit. Wenn man eine Ausstellung hat und womöglich noch eine Einzelausstellung, dann gab es einen Katalog, dann sind die letztendlich auch historisch greifbar. Und diese verschiedenen Aspekte habe ich immer mal mit einem beispielhaften Werk oder zwei beispielhaften Werke mal hier zu illustrieren versucht. Mhm. Wir stehen jetzt vor einem großen Format. Wiederum ein sehr, sehr großes Format. Ich würde mal sagen, ja, 3 auf 2,50 so ungefähr. Das ist eine vielfigurige, genreartige Szene, ein Jahrmarktstreiben. Es heißt Volksfest im 16. Jahrhundert. Dementsprechend sind auch die Leute kostümiert in so einer Tracht des 16. Jahrhunderts. Wir sehen im Vordergrund so wie so eine Treppe. Darauf ist eine Frau zu sehen, eine junge, hübsche Frau, die ganz keck zu den Musikern guckt. Alles fesche Jungs, die dort spielen mit Trompete und Geige. Und unten sieht man dann ganz viele Menschen, die sitzen an Tischen, die feiern. Es sind Kinder auf der Wiese da und so eine, im Hintergrund so einen kleinen Ausblick auf so eine Fachwerkhäuser, so eine Szenerie. Mhm. Und das Bild ist von Paula Monnier. Und das hängt hier in diesem Bereich Sammlungskonzepte, der den Untertitel trägt: Kein Platz in der Ausstellung, und das K ist eingeklammert sozusagen. Ein Platz oder kein Platz in der Ausstellung, weil darum ging es. Wenn ein Werk von der Nationalgalerie angekauft wurde oder geschenkt wurde, dann wollten alle Künstler, dass natürlich einen guten Platz in der Ausstellung hat, ne? Dass es in der Dauerausstellung präsentiert wird. Und Paula Monnier hat als junge Frau eben 2 Werke geschenkt der Nationalgalerie. Einmal dieses hier, das Volksfest, und das zweite war noch ein Bildnis einer Patrizierin. Und in den Archiven haben wir Briefe von ihr gefunden, wo sie sich ganz bitterlich beklagt, warum denn ihr Werk nicht in der Ausstellung hängt. Das ist wirklich ganz, sie war da sehr hartnäckig und hat dafür gekämpft. Und jedes Mal hat dann ein Direktor geschrieben, ja, Sie wissen, wir müssen vom König aus, wir haben diese Schlachtengemälde, die wir hier präsentieren müssen. Dann kam der nächste Direktor, der hatte dann die Schlachtengemälde Gott sei Dank auslagern können. Dann sagt sie, ja, ich habe gehört, ihr habt die Schlachtengemälde auslagern können, warum jetzt nicht mein Bild? Steckt doch mal ein paar andere sozusagen ins Depot und holt mal meins wieder raus. Und das war zum Beispiel unter Hugo von Tschudi, der die Impressionisten gesammelt hat. Und für ihn war so eine Genreszene, so eine historisierende Genreszene, einfach nicht am Puls der Zeit. Ihn hat andere Kunstströmungen interessiert. Und deswegen sind auch bestimmte Künstlerinnen eben nicht gezeigt worden. Mhm. Das ging Künstlern genauso, ne? Man hat eine bestimmte Idee gehabt, was man an einer Kunst präsentieren möchte. Für Tschudi waren es die französischen Impressionisten und eben nicht die historisierende Genremalerei. Mhm. Aber das ist mal ein Beispiel, wo wir einfach sehen, okay, passt auch so ein Werk ins Sammlungskonzept. Mhm. Auch heute würde man sagen, naja, ist zwar ein tolles Gemälde, ist eine Jugendarbeit, aber es ist nicht unbedingt das, wo wir sagen, das ist unser Highlight. Mhm. Ne? Und das gilt ja auch immer zu verstehen. Ja, es ist nicht so... Wir sind ja kein Schaudepot. Also das ist ja ganz viele sagen mal, warum habt ihr alles im Depot? Naja, wir sammeln ja auch nicht nur so viele Werke, wie wir ausstellen können, sondern wir sammeln ja auch mit einem historischen Hintergrund auch Werke, die wir sagen, die sind wichtig zu bewahren, aber sind nicht alle sozusagen, haben nicht einen Platz in der Schausammlung, weil wir da eine Auswahl treffen müssen. Und dann überlegen wir natürlich, was können wir in der Kunstgeschichte zeigen und den Leuten auch quasi durch die Auswahl begreifbar machen an Themen.
Mhm. Ich hätte mal eine Frage zu der Auswahl, dass, wenn das jetzt um 1600 gezeigt, also aus der Zeit stammt und sie hat es...
Das ist später gemalt. Es
später ist sozusagen, gemalt ist, genau. Ist es aus der Fantasie heraus gemalt worden oder hat sie dort, weiß man da genaueres?
Mhm. Also man weiß jetzt nicht, ob es eine 1:1 Vorlage gab. Ne? Es gab natürlich viele Stiche, so auch historisierende Stiche mit Trachten und sowas. Da kann man sich schon überlegen, dass sie da sicherlich Recherchen betrieben hat. Wir kennen aber nicht, ob es irgendwelche Vorlagen gab, die sie zu Rate gezogen hat. Das zweite Werk, was sie auch gestiftet hatte, ist übrigens verliehen worden. Das war auch es war auch gang und gäbe, dass man eben nicht alle Werke sozusagen aufnehmen konnte und in die Schausammlung hängt, aber auch nicht ins eigene Depot, sondern man hat ganz viele Werke verliehen, zum Beispiel dem Regierungspräsidenten nach Hannover oder man hat sozusagen Amtsschmuck ins Justizministerium, in bestimmte wichtige Räume, dort Gemälde gehängt. Und ihr zweites Werk von Paula Monier ist nach Hannover gekommen und leider dort im Zweiten Weltkrieg verloren. Mhm. Das ist sozusagen, das betrifft gleich den unmittelbaren nächsten Themenblock, den wir hier im Raum haben, denn wir haben viele Werke von Künstlerinnen, die tatsächlich durch Kriegsverlust verloren sind oder eben enteignet wurden. Mhm. Also wir stehen jetzt ganz unmittelbar vor einem Bronzekopf, auch ungefähr lebensgroß. Er ist montiert auf so einem Steinsockel und zeigt das Gesicht von dem Geiger Bronislaw Hubermann. Mhm. Gemacht ist dieser Bildniskopf von einer Bildhauerin, die heißt Tina Heim-Wentscher. Tina Heim-Wentscher ist in ihrer Zeit eine bekannte Bildhauerin gewesen, gerade in dem Fach Porträtbildhauerei. Sie hat sich aber einfach ein sehr, sehr gutes Netzwerk gebildet, auch an so einem Unterstützerkreis, der ihr sozusagen Aufträge verschafft hat, wo sie sich quasi auch präsentieren konnten. Und niemand Geringeres als James Simon war eine der größten Unterstützer von Tina Heim-Wentscher. Mhm. James Simon hat ja eine große Kunstsammlung gehabt und hat damit den Königlichen Museen, so hießen sie früher, waren es die Königlichen Museen zu Berlin und auch der Nationalgalerie, verschiedene Kunstwerke vermacht, geschenkt. Unter anderem der Nofretete-Kopf, der war ja sozusagen in der Privatsammlung von James Simon. Und er hat tatsächlich Tina Heim-Wentscher, die Bildhauerin, beauftragt, den Nofretete-Kopf nachzubilden. Also sie ist die einzige Bildhauerin, die sozusagen eine fast exakte Kopie der Nofretete-Büste angefertigt hat. Und alle Reproduktionen, die in der ganzen Welt sozusagen kursieren, die gehen auf dieses Modell von Tina Heim-Wentscher zurück. Mhm. Also das ist so eine ganz interessante Anekdote. Und hat sie einfach gebeten, mehrere Kopien von diesen Armana-Fundstücken zu machen. Hier in dem Fall, diese Büste, da gibt es einen Briefwechsel auch bei uns im Zentralarchiv, der diesen Hintergrund dieses Ankaufs ein bisschen beleuchtet. Denn James Simon ist an die Nationalgalerie herangetreten und hat gesagt, hier auf der letzten Ausstellung habe ich ein Werk dieser Bildhauerin, die ich für sehr fähig und auch für sehr wichtig finde, dass sie in den Sammlungen vertreten ist, erworben. Und das war ein ganz anderes Bildnis, als wir hier stehen haben. Das war ein Bildnis von einem Tänzer, der hieß Matrei. Und die Nationalgalerie hat gesagt, ja, vielen herzlichen Dank für das Angebot. Wir prüfen das mal und gehen mal in das Atelier der Bildhauerin und schauen uns das mal an. Und der Kustos, der dort eben vor Ort war, hat gesagt, ja, also er findet das jetzt nicht so ein wahnsinnig starkes Werk, was da zum Ankauf oder zur Schenkung vorgeschlagen wurde. Er findet aber das Werk der Bildhauerin richtig gut und er bittet doch, ob man nicht mit James Simon reden könne, ob nicht hier dieser Bronislaw Hubermann geschenkt werden kann. Und genau so ist es dann auch gekommen. Also James Simon hat gesagt, okay, wenn ihr den nicht wollt, dann können wir auch hier den Geiger sozusagen schenken. Und so ist das Werk hier reingekommen. Das zeigt uns aber auch, dass hier nicht einfach irgendeine Schenkung angenommen, sondern die Nationalgalerie hat auch nach Qualität gesammelt. Mhm. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. Auch was wir in der Forschung festgestellt haben. Natürlich überlegt man sich, so auf den ersten Blick denkt man, ach, die Künstlerinnen sind sicher alle hier geschenkt worden, da sind kaum welche angekauft worden. Aber wir haben mal das Verhältnis in der Zeit bis 1919 Männer-Frauen untersucht und das Verhältnis ist ungefähr gleich, was Ankäufe und Schenkungen betrifft. Mhm. Also bei Männern ist genauso viel angekauft wie geschenkt worden, wie bei Frauen. Mhm. Das fand ich ganz erstaunlich, weil damit rechnet man auf den ersten Blick gar nicht. Stimmt. Genau, ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen, aber ich glaube, Sie haben schon eine ganze Menge.
Ja, wir bedanken uns recht herzlich. Es war ein umfangreicher Überblick. Eine letzte Frage, die ich den meisten Kuratoren stelle. Haben Sie ein Lieblingsstück?
Ja, also ich bin ja hier für die Bildhauerei an sich zuständig und wir sind im ersten Raum an so ganz kleinen Statuetten vorbeigegangen. Mhm. Die sind tatsächlich von einer Bildhauerin Katharina Felder, die man kaum kennt, die im Umkreis von Schinkel und Rauch groß geworden ist. Und das ist ein Werk, was, glaube ich, noch nie ausgestellt wurde. Es kam aus der Werkstatt von Rauch hier in die Nationalgalerie. Es ist unglaublich filigran gearbeitet. Also unsere Restauratoren haben mit der Lupe geguckt, um rauszufinden, wo die Teilungsnähte eigentlich angesetzt waren. Das ist echt ein ganz, ganz spannendes und tolles Werk. Ja.
Wie groß muss man sich die vorstellen?
Die sind 10 cm groß. Okay. Aber in einer Präzision, das ist unglaublich.
Wir kommen ja noch mal wieder und befragen die Zuschauer, denn lassen wir uns
das machen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dankeschön. Gerne.